Hören, was wirkt. Zeit für 5 nach 12. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Diesmal machen wir einen Deep Dive zu Earth for Deutschland. Nach unserer ersten Folge mit dem Gesamtüberblick über die Forschung, das Buch und die 5+1-Wenden schauen wir heute ganz gezielt auf die Energiewende in die Ressourcenwende. Zu Gast dafür habe ich zum einen Dr. Monika Dietrich. Sie hat den Forschungsbereich langsam zirkuläre Systeme am Wuppertal-Institut geleitet, ist jetzt verantwortlich als Leiterin für die Quergruppe Stoffströme und Modellierung. Sie hat eine 20-jährige Expertise im Bereich Stoffstromanalyse und Modellierung und der zukünftigen Ressourcennachfrage und berät auch dazu. Mein zweiter Gast, den dürften Stammhörer schon kennen, Professor Dr. Peter Henniger ist ehemaliger Präsident des Wuppertal-Instituts und Vollmitglied im renommierten internationalen Club of Rome. Er ist einer der profiliertesten Nachhaltigkeits- und Energieexperten Deutschlands und seit Jahrzehnten eine wichtige Stimme in der Debatte um die sozial-ökologische Transformation. Ja, wir gehen heute der Frage nach, wie Deutschland die Energie- und Ressourcenwende wirklich zusammendenken kann. Also nicht nur sauberer und klimafreundlicher zu werden, sondern zugleich den enormen Materialverbrauch, die Abhängigkeiten von Rohstoffen und die Belastung von Natur und Gesellschaft spürbar zu senken. Es geht um die großen Hebel im System bis hin zu Kreislaufwirtschaft, Suffizienz und kommunaler Umsetzung. Und welche konkreten Lösungen die Wissenschaftlerinnen aufzeigen, damit es Ambition auch Wirklichkeit wird. Earth for All Deutschland, Aufbruch in eine Zukunft für alle. Freut euch auf wichtige Erkenntnisse aus der Forschung und konkrete Lösungsansätze. Ich sage herzlich willkommen bei 5 nach 12, liebe Dr. Monika Dietrich und lieber Professor Dr. Peter Henniger. Schön, dass ihr da seid.
Danke für die Einladung.
Weil ich bin ja bei euch. Wir sind ja im Ufers.
Eben.
Jetzt haben sicher, es können eigentlich viele sein, wahrscheinlich nicht alle die erste Folge, 5 nach 12 zu Earth for Deutschland gehört, beziehungsweise vielleicht auch noch gar nicht das Buch gewesen, das ist vielleicht noch ein Werbeblock vorneweg. Aber vielleicht, Monika, fangen wir mit dir an. Kannst du als die Hörerin vielleicht so ein bisschen reinholen, über den Gesamtüberblick, damit die wissen, worum geht's, wo startet denn der Deep Dive?
Genau, also wir hatten für dieses Buch Earth for All Deutschland den Auftrag vom Club of Rome, die Konzeption des globalen Buches Earth for All auf Deutschland zu übertragen. Earth for All beschreibt die wichtigen Veränderungen, die wir Menschen voranbringen können, um ein gutes Leben für alle auf diesem Planeten zu ermöglichen und zu gewährleisten. Der Club of Rome hat 5 Hebel oder auch 5 große Wenden identifiziert. Das ist einmal die Armutswende, das ist die Ungleichheitswende, die Empowerment-Wende, die Ernährungswende und die Energiewende. Und wir haben im Buch aufgezeigt, was diese Wenden eben für Deutschland bedeuten und wo man in Deutschland den Fokus setzen muss. Und zusätzlich haben wir für Deutschland eben die Ressourcenwende identifiziert, die eben für ein Land mit so einem großen Industriebereich einfach auch wichtig ist. Und über die sprechen wir ja gleich noch, deswegen gehe ich jetzt noch nicht direkt darauf ein. Wir haben in dem Buch und also auch in der Arbeit für das Buch vor allem gesehen, dass eine große Transformation, also die alle Wenden einschließt und auch ambitioniert voranbringt, viele Synergien hebt und dadurch insgesamt einfacher und auch zielführender ist als viele kleine Trippelschritte.
Super, danke schön. Dann hat jeder, kann das so ein bisschen einsortieren, wo wir da sind. Jetzt hattest du ja gesagt, es gibt ja auch ein Earth for All sozusagen und jetzt ist das die Deutschland-Variante, da gab es einen Unterschied, ne? Eine Wende mehr. Was war der Grund, Peter? Also
Wir sind das drittstärkste Industrieland der Welt mit einer sehr ausgeprägten Industriebasis und niemand möchte, wenn er sagt, wir wollen zu einer Wohlergehensgesellschaft für alle innerhalb planetarer Grenzen, die Deindustrialisierung von Deutschland. Wir wollen eine grüne Entwicklung der Industrie mit anstoßen. Eine der großen Fragen ist, wie kann das geschehen? Wie kann man Kreislaufwirtschaft, die Energiewende in eine Form bringen, dass sie sowohl soziale Ungleichheiten ausgleicht, als auch innerhalb ökologischer Grenzen, aber auch in globaler Hinsicht Vorteile für die Menschheit bringt. Das ist eine Riesenaufgabe. Und deswegen war die Übertragung dieser globalen Sichtweise auf eines der größten Industrieländer der Welt eine einfache, aber doch herausfordernde Aufgabe, die wir hier mit einem hervorragenden Team am Wuppertal-Institut durchgeführt haben.
Bin ich mir sicher, oder nicht? Ich weiß es, Zahlen ohne Ende analysiert, ne? So, die ihr euch angesehen haben, Zahlen folgen. Jetzt ist da nicht jeder Experte, der hier reinhört, so wie dir. Deswegen lasst uns vielleicht damit beginnen, mit dem Ist-Zustand. Also wo steht Deutschland heute bei Energie- und Rohstoffverkauf? Und was sind die wichtigsten Befunde und Zahlen, die man zu Beginn eines Deep Dives kennen sollte? Sind vielleicht auch weiteren Ausgebungen für die Hörerinnen ein Stück einfacher.
Ich fange vielleicht mal mit der Energie an, weil gerade im Augenblick sehr deutlich wird, selbst wenn es den Klimawandel nicht geben würde, wir müssen aus vielen Gründen sehr viel rascher aus fossilen Energien und ich füge hinzu auch aus der Atomenergie aussteigen. Und im Gegensatz zu der mehr, sagen wir, zurückhaltenden Interpretation des Standes in Deutschland will ich sehr deutlich machen, wir sind als Industrieland am weitesten vorangeschritten in der Energiewende. Wir haben den Ausstieg aus der Atomenergie hinter uns und zwar irreversibel. Da wird keine Renaissance in Deutschland mehr machbar sein. Wir werden aus der Kohle aussteigen, das ist Beschlusslage. Wir haben CO2 um mehr als 50% reduziert. Wir haben das Bruttoinlandsprodukt entkoppelt vom Primärenergieverbrauch und von den Emissionen. Und wir haben große Fortschritte im Anteil erneuerbarer Energien im Bereich der Stromerzeugung. Die riesigen Herausforderungen, die neue Phase der Energiewende, ist die Transformation des Gebäudebestandes, also der gesamte Wohnungsbereich und vor allen Dingen auch der Verkehr. Da gibt es einen großen Nachholbedarf. Aber jetzt die Energiewende klein zu reden oder Resignation zu verbreiten, wäre völlig unangebracht. Die Welt schaut doch immer noch neugierig, wenn auch skeptischer mit der Zeit auf das, was in Deutschland passiert.
Ist dein Fazit denn also positiv? Da war jetzt eine Menge Positives drin, oder?
Also ich bin von Beruf aus Optimist und beschäftige mich seit 40 Jahren mit der Energiewende. Und wenn ich vergleiche, was etwa so in den 80er Jahren kolportiert wurde über das, was machbar ist. Also die Energiewirtschaft hat gesagt, maximal 4% erneuerbar. Oder viele haben gesagt, wir brauchen 160 Gigawatt Kernenergie in Deutschland, um wettbewerbsfähig zu sein. Alles Technikbesessenheit der wirklich besonderen Art. All das ist nicht in Erfüllung gegangen, sondern die Energiewende hat sich auf den Weg gemacht und hat demonstriert, in einem Industrieland ist absolute Entkopplung von Wohlstand, jetzt mal gemessen am Bruttoinlandsprodukt, Emissionen und mehr Energieverbrauch möglich. Das ist ein wichtiger Etappensieg, aber beileibe noch nicht das Ende der Fahnenstange, wo wir hin müssen.
Ja. Wenn wir so bei Ausgangssituationen, Zahlen, Fakten sind, was wären die kritischen Aussagen dazu, die du ergänzen würdest zu den positiven Botschaften?
Also die kritische Aussage ist die, dass die Energiewende missverstanden wurde als Stromwende und dass alle Welt jetzt über Elektrifizierung als die Kernstrategie redet, ohne gleich mitzudenken, dass wir auch für die erneuerbaren Energien kritische Rohstoffe in großem Umfang brauchen und dass wir keineswegs die Energiewende auf Kosten der Materialseite weiterentwickeln dürfen, sondern dass wir viel systemischer auch an die soziale Transformation rangehen müssen, Menschen mitnehmen müssen, damit die Begeisterung, die ja anfangs da war, beibehalten werden kann und die Menschen tatsächlich erkennen, die Energiewende ist eines der wichtigsten Zukunftsprojekte dieses Landes.
Zukunftsprojekte. Auf der anderen Seite ist das Thema Energiewende ja sehr politisiert, ne? Also wenn ich jetzt mal in den Süden Deutschlands gucke, da gibt es ja jemanden, der träumt, zumindest in öffentlichen Statements, von einer Renaissance von Atomenergie. Da hast du ja gerade ein klares Statement gesagt. Wo seht ihr da die Denkfehler und wieso diskutieren wir das Thema? Ne? Eure Meinung war eindeutig, das Thema ist eigentlich weg.
Ich glaube, es liegt daran, dass die Energiewende angebotsorientiert gedacht wird. Und diejenigen, die über Atomenergie oder gar noch gewagtere, also Fusion als Technologieoption nachdenken, haben nie wirklich verstanden, dass es um einen Prozess der sozial-ökologischen Transformation geht, der aufwendig ist. Vielleicht haben wir auch selber die Aufgabe unterschätzt und der vor allen Dingen nicht verbunden war mit einem positiven Narrativ. Was wir vor uns haben, ist ja eine Art Generationenvertrag, wo die heutige Generation Vorleistung, auch mehr investive Vorleistung erbringen muss, damit für Enkel und auch für den globalen Süden sämtliche Risiken aus Atomenergie und fossiler Energie minimiert, am besten abgeschafft werden. Das ist eine gigantische Aufgabe, vor der keineswegs nur Deutschland steht, sondern alle Länder dieser Erde. Und Deutschland hat einen beträchtlichen Beitrag dazu geleistet, etwa über das Erneuerbare Energiengesetz, dass die Dynamik an anderer Stelle auch zugenommen hat.
Sehr schön. Wollen wir was ergänzen, Monika?
Ja, ich würde gerne was zu den Ressourcen sagen. Wo stehen wir eigentlich? Weil wir haben bislang auf die Energiewende geguckt, aber wir gucken ja auch jetzt auf die Ressourcen. Wir gucken ja auch auf die Ressourcen. Ich hoffe, man hört mich jetzt gut. Genau, also erstmal so ganz grob, wo stehen wir in Deutschland? Also wir messen den Ressourcenverbrauch, also so in Rohstoffverbrauch, in Tonnen. Und da stehen wir bei pro Person etwa 15 Tonnen. An biotischen Rohstoffen, also für Nahrungsmittel, Kleider oder Holz und an abiotischen Primärrohstoffen. Das sind dann Metalle beispielsweise oder mineralische Rohstoffe, die dann in Gebäuden oder Infrastrukturen stehen, aber natürlich eben auch fossile Rohstoffe, auf die Peter ja gerade schon zu sprechen gekommen ist, die wir brauchen. Also so grob 15 Tonnen pro Jahr pro Person. Das ist eine Zahl, die kann man sich durchaus merken. Dann haben wir noch natürlich sogenannte Sekundärrohstoffe, also das sind dann rezyklierte Rohstoffe oder Dinge, die wir zweimal oder mehrfach im Kreis führen. Und wenn wir alles zusammenzählen, also Primärrohstoffe und Sekundärrohstoffe, dann sehen wir, dass nur 14% aller genutzten Rohstoffe in Deutschland Sekundärrohstoffe sind. Und das ist total wenig. Also 14% ist wirklich eine geringe Zahl, wenn man sich überlegt, wie viel man eigentlich im Kreis führen kann. Ja. Genau, 15 Tonnen, die ich einfach anfangs erwähnt hatte, sind einfach viel, muss man auch dazu sagen, derzeit noch. Der Internationale Ressourcenrat hat so eine Größenordnung herausgegeben von 6 bis 8 Tonnen pro Person und Jahr global, was so eine Zielmarke sein kann. Und diese Zielmarke, die steht jetzt auch durch unsere Unterstützung auf dem Wuppertal-Institut, auch als Orientierungsmarke in der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie. Das heißt, das ist eine offizielle Zielmarke für ein mittelfristiges Ressourcenziel, also Verbrauchsziel hier auch für Deutschland. Sehr schön.
Das ist ein weißer Weg, oder?
Er ist erreichbar. Also wir haben in verschiedenen Projekten gezeigt, dass es gut geht. Die Energiewende trägt natürlich einen großen Beitrag dazu, einfach weil wir ja die fossilen Energieträger gerade sehr linear nutzen. Man kann es ja nicht anders sagen. Wir entnehmen sie, wir verbrennen sie, also und nutzen daraus die Energie und dann ist sie als CO2 in der Luft und macht uns noch mehr Probleme. Ja. Das machen wir mit vielen anderen Rohstoffen eben auch, die wir nur einmal nutzen und dann eben wegwerfen als Müll oder sonst irgendwie in die Umwelt wieder entlassen. Und da haben wir natürlich einen großen, ich sag mal, viel Luft nach oben, um wesentlich mehr im Kreis führen zu können.
Du hattest gesagt, 14% waren es der Rohstoffe, ne, die wir wieder verwenden. Da hast du gesagt, das ist jetzt nicht sehr viel. Ne? So, gibt es eine Zahl, wie man aus der Forschung sagen kann, was irgendwie eine realistische Zahl ist? Also bei 100 wäre wahrscheinlich aktuell zumindest nicht.
Nee, 100 geht nicht. Also 100 geht deswegen nicht, weil da natürlich auch die Nahrungsmittel mit aufgenommen sind. Und das ist vollkommen klar, das oder Futtermittel oder so. Wir haben auch eine Reihe von Rohstoffen, die kriegen wir nicht gut in den Kreis geführt. Also Zement, wenn wir einmal Zement hergestellt haben, wäre der Energieaufwand so immens, das wieder zurück in die Bestandteile zu machen. Das ist Irrsinn. Ja. Aber so als Größenordnung, die EU hat das Ziel der Verdopplung. Also und das ist auch das Ziel, was wir in Deutschland haben. Das können wir nicht kurzfristig erreichen. Das wären dann sowas um die 30%. Das könnten wir aber durchaus in den nächsten 20 Jahren schaffen. Also 20, 25 Jahre ist realistisch. Und mit den Technologien, die wir heute haben, und wenn man ein Stück weit überlegt, wie sie fortentwickelt werden können, wäre so eine Größenordnung von 50% durchaus im Bereich des Möglichen.
Jetzt macht es ja Sinn, die Treppe wie immer im Leben von oben zu kehren. Also wo ist der größte Hebel? Habe ich zumindest mal gelernt, wenn man den Materialverbrauch betrachtet. Ne? Was sind die größten Verbraucher? Wo können wir ansetzen? Einer ist ja schon durchgedrungen.
Naja, in Deutschland, wenn ich da, können wir an die Infrastrukturen gehen. Das ist natürlich ganz klar, Gebäude und Straßen, Brücken, auch Schienen, der ganze Wasserinfrastrukturbereich. Das ist natürlich, das verschlingt fast die Hälfte der Rohstoffe, die wir haben. Das heißt, da sind, auf der einen Seite braucht man viel Materialien, auf der anderen Seite ist da natürlich viel Potenzial, auch entsprechend eine entsprechende Hebelwirkung auch zu nutzen und Rezyklate wieder einzusetzen. Baustoffe wieder einzusetzen oder Bauteile beispielsweise wieder einzusetzen oder auch einfach nicht zu bauen und zu gucken, wie man Altes sanieren kann, wieder umnutzen kann.
Ja.
Ein großer Hebel ist die Energiewende, da würde ich aber gleich auf Peter natürlich übergeben, 20% größenordnungsmäßig unseres Ressourcenverbrauches sind immer noch fossile Rohstoffe. Das ist viel und die können wir runterbekommen und wenn wir da eben die Energiewende vorantreiben, brauchen wir deutlich weniger Rohstoffe. Wir brauchen immer noch Rohstoffe, kritische Rohstoffe, auch für Anlagen, Windkraftanlagen, PV-Anlagen, Kabel etc. pp. Aber unterm Strich ist die Energiewende natürlich auch ein sehr, sehr großer Hebel, um Rohstoffe zu sparen.
Ja. Jetzt würde ich aber gerne, in einen Punkt würde ich trotzdem noch mal reingehen, Infrastruktur. Ne? Ja. Da ist ja gerade viel Geld so bereitgestellt worden, weil die ja nicht perfekt ist. Ich bin gestern mit der Bahn angereist, da könnte ich jetzt auch eine Geschichte erzählen, mache ich nicht. Und das liegt nicht an dem Fleiß der Mitarbeitenden, da habe ich festgestellt. Die sind immer freundlich, egal wie spät man ist, aber es hat einen Infrastrukturweg. Also das heißt, es gibt ja Investitionen, die wir nicht verhindern können. Also es beißt sich halt an alle Stelle.
Es ist anders. Ich würde es andersrum formulieren. Also das Schlimmste, was man tun kann, ist, etwas nicht zu unterhalten. Das ist doch viel materialintensiver. Also wenn wir jetzt das Geld reinstecken und die Brücken sanieren oder einfach laufend Brücken und Straßen, Schienen und so weiter sanieren, dann ist es unterm Strich auf lange Zeit natürlich sehr viel günstiger. Das ist dasselbe Prinzip, wie wenn wir reparieren, dann können wir etwas länger nutzen und müssen es nicht irgendwie einmal nutzen, wegwerfen und dann etwas ganz neu bauen. Also es ist gut, dass wir jetzt investieren. Ich glaube, dass auf lange Sicht schafft das sehr, sehr viel Spielräume für uns wieder und es wäre natürlich jetzt auch ein sehr großer Hebel, wenn wir bei den Sanierungen natürlich auch gucken, dass wir es so sanieren, dass wir das die Brücken weiterhin einfach und gut reparieren, also weiterhin gut reparieren können, dass wir auch Rezyklate damit nutzen, dass wir entsprechend natürlich auch alte Bauteile versuchen wieder zu verwenden und eben möglichst wenig abreißen müssen. Was technisch möglich ist natürlich.
Vielleicht kann ich das am Verkehrsbereich ergänzen. Es gibt eine Studie der Universität München, die wirklich mit großer Überzeugungskraft darstellt, dass gerade die Transformation hin zu öffentlichem Nahverkehr, also einer neuen Infrastruktur der Mobilität, einen Wertschöpfungsbooster von 1:3 bedeutet. Das heißt, jeder Euro, der investiert wird in den Umbau des ÖPNV, bringt an Wertschöpfung ungefähr das Dreifache. Das liegt daran, dass man einerseits vermeidet, dass 85 Milliarden jedes Jahr ablaufen für Automobilität, für Importe von Öl oder auch für andere fossile Energieträger, dass man substituiert. Es liegt auch daran, dass regionale Wertschöpfung mit Multiplikatoreffekten entsteht, gerade durch den Umbau der Infrastruktur. Und es liegt auch daran, dass wir die Kosten sorgfältig unterscheiden zwischen dem, was Monika eben ausgeführt hat, was ohnehin notwendig wäre, und diesen wenigen, vergleichsweise wenigen Extrakosten, die wir brauchen, um die öffentliche Infrastruktur wirklich in eine nachhaltige Richtung umzubauen. Und wenn man das miteinander vergleicht, dann ist, wie gesagt, der investierte Euro sehr gut aufgehoben, weil er mehr Wertschöpfung schafft, als wir eigentlich ursprünglich vermutet hatten.
Da bietet sich jetzt natürlich eine aktuelle Frage an, die ich wieder zwischenschiebe. Wenn ich so im Netz schaue, da gibt es eine harte Diskussion, ne? Warum mit dem Wissen gibt es jetzt einen Tankrabatt? Warum reduziert man nicht das deutsche Ticket? Dann könnte man ja vielleicht sogar zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Was ist eure Sicht da drauf? Ihr seid jetzt nicht die Politik, weiß ich, ist mir klar. Aber ich dachte, ich fuck euch mal, dass
sich gerade andere Leute bei dem Thema sind.
Also wenn ich flachsig antworten darf. Ich würde zunächst mal empfehlen, dass Frau Reiche die Breite des Wissens wirklich zur Kenntnis nimmt und nicht nur die sehr enge Wissensbasis, die sie offenbar von ihren Beratern bekommt. Die Breite des Wissens sagt ganz eindeutig, flächenweise, also mit der Gießkanne, die Preise für Sprit zu reduzieren, ist ökologisch eigentlich die am wenigsten sinnvollste Maßnahme. Was hilft, wäre Tempolimit. Das kostet sehr wenig, bringt aber ungefähr 11 Millionen Tonnen CO2-Einsparung. Was auch helfen würde, ist eine Verbilligung des Deutschland-Tickets. Meinetwegen vorübergehend, weil wir ja alle davon ausgehen, dass hoffentlich dieser Aggressionskrieg von Amerika und von Israel gegen den Iran beendet werden kann und dann die Ölpreise wieder ihre normale Entwicklung einschlagen. Aber den Anreiz aus steigenden Preisen, weil nun mal Öl und Erdgas insgesamt knapper wird, zu nehmen, dadurch, dass man ihn absenkt durch eine Subventionierung, macht ökonomisch überhaupt keinen Sinn und hilft langfristig der Volkswirtschaft und den Menschen sehr, sehr wenig. Aber wir müssen in die Alternativen und zwar sehr rasch einsteigen, damit wir auch auf diesem Weg die Transformation weiterführen und Menschen bereit sind, die Energiewende und den Klimaschutz weiter zu unterstützen und jetzt nicht denken, jetzt lass uns die Dinge zurückschrauben und gar zur Kernenergie oder ähnlichen Absurditäten zurückzukehren.
Aber diese Narrative halten Sie ja leider, ne? Sehr massiv, weil sie von allen möglichen Seiten da propagiert wird. Aber würde ich gar nicht so reingehen, lass uns gerne nochmal zum Verkehrssektor geht, als großen Hebel. Du hast es ja gerade gesagt, da gibt eine große Möglichkeit drin, da nicht mal von der aktuellen Situation. Ich glaube, die Antwort von euch ist eindeutig und wahrscheinlich hätten wir sie alle drei so gegeben, vermute ich mal sehr stark an der Ecke. Aber das Thema ist ja immer sehr konfliktgeladen. Ne? Also wenn man in Berlin ist, ist das nicht so ein Riesenthema. Da gibt es viele Menschen, die besitzen gar kein Auto mehr, weil die sagen, das ist gut erschlossen hier. Gehe ich ein bisschen weiter raus nach Brandenburg, da sieht das ganz anders aus. Die sagen, ihr fährt einmal am Tag ein Bus vorbei und das war's. Was sind eure Empfehlungen sozusagen? Weil da liegt ja der Hebel drin zum Thema öffentlicher Nahverkehr, Verkehrswende. Wir können jetzt über das Auto diskutieren, aber der große Effekt ist ja auch nicht, wenn alle Elektroauto nach vorne ist. Es ist ja besser, den öffentlichen Nahverkehr so zu gestalten, dass er so ist, wie er unseren Bedürfnissen entspricht. Richtig?
Ja, klar, natürlich. Also aus Ressourcensicht ist vollkommen klar, dass auch der ÖPNV weniger Ressourcen verbraucht als private PKWs.
Dickster Zahlen, also kann man so für den Mathematikerinnen unter uns, dass man...
Ganz eindeutig ist es nicht. Also was uns zu schaffen macht, ist natürlich dieser Trend einmal zu mehr PKWs, die ja, das steigt ja immer noch, ne? PKW-Dichte pro 1000 Einwohner, das, wir haben immer noch einen Anstieg in Deutschland und einen sehr, sehr hohen PKW-Anteil. Wir haben auch einen ganz klaren Trend, dass die Autos immer schwerer werden und immer größer werden. Das heißt, sie verbrauchen nicht nur mehr Rohstoffe in der Produktion, sondern man braucht ja auch dann entsprechend mehr Energie, um sie zu bewegen. Also das heißt, all die Energieeinsparungen werden durch diesen Größenwachstum einfach überkompensiert. Dann brauchen große Autos natürlich auch mehr Fläche, oftmals öffentliche Flächen. Also diesen Trend zu stoppen oder auch wieder umzudrehen, wäre natürlich schön. Ich sage mal, neue Antriebssysteme, Effizienz ist ja etwas, was wir schon lange kennen, auch als Ansatzpunkte. Dann Vereinfachung auch fürs Radfahren, für das Zu-Fuß-Gehen. Auch das wird ja oftmals vergessen oder... Das wäre aber wirklich ein sehr, sehr schöner Hebel natürlich. Und dann so Sachen wie Carsharing, flexible Angebote, flexible ÖPNV-Angebote, Ruftaxen, was es da alles gibt. Also es gibt ja wirklich eine ganze Breite, und diese Palette sollte man auch aufspielen, ne? Und umsetzen und auch im ländlichen Raum oder in den Vororten umsetzen.
Ich würde auch gerne nochmal konfliktreich aufnehmen, was du angesprochen hast. Also wenn ich mir Paris anschaue als Beispiel, die Champs-Élysées umzuwandeln in eine Flaniermeile, heißt Tausende von Autos, die da früher täglich parliert und durchgefahren sind, zu ersetzen durch Lebensqualität. Das war hochkonfliktreich, aber es ist gelungen. In Kopenhagen die Stadt zur Fahrradstadt zu machen, war durchaus nicht unumstritten. Überhaupt Stadtplanung wegzubringen von dem Leitbild autogerechte Stadt in menschengerechte, qualitätgerechte Mobilität, ist eine Aufgabe, die gelingt aber In Oslo haben wir keine Verkehrstoten mehr. In Barcelona haben wir dieses gebäudeberuhigte Konzept, wo auch kein Verkehr stattfinden braucht. Also es gelingt von der kommunalen Ebene mit Unterstützung von Bürgern, mit Überzeugungsarbeit und mit der Erfahrung, dass dadurch tatsächlich nicht irgendwie blumig in Reden, real die Lebensqualität vor Ort wächst. Also man muss diese Experimente, die in anderen Städten in Europa, aber auch weltweit gemacht wurden, systematisch auswerten, um die noch vorhandenen Konflikte möglichst zu kanalisieren und Menschen durch partizipative Verkehrsplanung, vor allen Dingen auch Frauen, die häufig mehr betroffen sind von der Art von Automobilität, wie wir sie bisher haben, als Männer, die die Autos fahren, damit man die Gesamtbevölkerung mitnimmt. 20% der deutschen Bevölkerung hat überhaupt kein Auto. Und die in ein Konzept gerechter Mobilität mit einzubinden, ist, glaube ich, die Mühe wert. Und da brauchen wir Verkehrsminister, die sich dieser Aufgabe wirklich stellen.
Ja. Ich nehme die Aufnahme und gehe sie ab in Berlin.
Sehr gut, unbedingt.
Sehr schön. Wir waren beim Materialverbrauch, Ressourcen und Energiewende. Sozusagen gehen wir mal ein Stück weg vom Verkehr, aber das schreit es natürlich auch. Wolltest du noch was zum Thema Energie ergänzen, Peter? Ich weiß gar nicht, wie
also ich
so einen Ball rüber gespielt. Den habe ich nicht aufgenommen, sondern wir sind beim Verkehr.
Ich würde gerne noch mal diese Behauptung, dass wir angebotsorientiert denken, ein bisschen untermauern. Eigentlich braucht kein Mensch Kilowattstunden, sondern wir brauchen den Nutzeffekt aus der Umwandlung von Energie, Endenergie in wirkliche Qualität, in Beleuchtung, in Kommunikation, in Mobilität, in Kraft, in Produktion. Das heißt, eigentlich geht es um Energiedienstleistungen. Und die sind immer eine Mischung aus Endenergie und die möglichst erneuerbar durch rationelle Energiewandlung in den eigentlichen Nutzeffekt überführt. Wenn man so ran denkt, dann kommt man zu einem Konzept eines Energiesystems, wo Energie revergesellschaftet und zurückgenommen wird in den Entscheidungs- und Investitionsbereich der Gesellschaft. Wir kommen noch auf Fragen der Dezentralität, da ist das dann ganz konkret greifbar. Aber das Vermeiden von Energie ist immer noch, also zum Beispiel im Industriebereich 40%, sind prinzipiell technisch vermeidbar, ungefähr die Hälfte davon wirtschaftlich unmittelbar, wenn wir die Hemmnisse abbauen, die es im Moment gibt, um Energieeffizienz vor Ort wirklich zu realisieren, auch in den Unternehmen. Das heißt, die Energieeffizienz, und deswegen sagen wir ja eigentlich Energy Efficiency First, als Konzept etwa der COP28, als Konzept der Internationalen Energieagentur, als Konzept der Europäischen Union, verbal auch als Konzept deutscher Energiepolitik. Aber es wird eben nicht umgesetzt, weil immer wieder der Gedanke vorwiegend ist, lass uns die Angebotsseite, die ist einfacher, die ist beherrschbarer, die ist profitabler, umwandeln, statt im Vermeiden von Energie konzeptionell voranzugehen.
Kannst du vielleicht ein Beispiel dafür machen, sozusagen? Ihr habt euch das ja sicher sehr genau angesehen, wo ihr sagt, da sind zum Beispiel große Hände.
Also allein beim Haushalt, wenn wir mal konkret die Geräteausstattung eines Durchschnittshaushalts betrachten, wenn man jeweils die marktbesten Geräte einsetzen würde, Kühlschränke und so weiter, dann könnte man den Stromverbrauch halbieren, im Wesentlichen. Also nicht vorzeitig rauswerfen, klar, sondern immer dann, wenn ohnehin erneuert wird, Anreize, Informationen den Menschen anbieten, damit sie tatsächlich energiemarktbeste Geräte kaufen. Oder im Industriebereich, wie gesagt, wenn wir Unternehmen dazu überzeugen könnten, diese 40% Energie einzusparen, die technisch möglich sind, dann hätten wir einen riesen Kostenballast weg und wären sehr viel resilienter jetzt im Vergleich zur jetzigen Situation, weil viel wird dort noch mit Erdgas oder mit Kohle, jedenfalls mit fossilen Energieträgern bereitgestellt. Also von daher bräuchte man eigentlich eine Energieeffizienzagentur, deren Hauptverantwortung ist, die Prozessführung hin zu den verbindlichen Einsparzielen, die wir ja haben. Wir wollen bis zum Jahr 2030 40% Primärenergie einsparen. Gesetzlich verbindlich, steht im Gesetz. Aber niemand beobachtet, ob das tatsächlich erfüllt wird. Und deswegen haben wir immer wieder eine riesige Implementierungslücke. Und niemand, der dann nachbessert, damit wir tatsächlich die selbstvereinbarten Ziele erreichen.
Das heißt, wir gleiten das nicht ab, das ist mir gar nicht bewusst. Also Politik muss das ja tun, ne?
Also ich will ja mal eine Zahl nennen, das ist Daumen gegriffen. Wir haben ungefähr 100 Menschen, die sich Gedanken machen über die Substitution des Energieangebots. Wie können wir möglichst rasch Erneuerbare ins System bringen? Alles wunderbar, wichtig. Dem steht ungefähr gegriffen in den Unternehmen, in den Ministerien einer gegenüber, der sich Gedanken macht. Und wie können wir denn diese Kilowattstunde, die da neu erzeugt wird, möglichst erstmal vermeiden, wenn es wirtschaftlich ist für den Kunden und wenn es vorteilhaft ist für die Umwelt. Das heißt, das, was wir eine Governance nennen, also ein Prinzip der Einsparberatung bis hin zur letzten Kilowattstunde, das findet im Energiesparbereich überhaupt nicht statt. Wir haben auch keine Lobby außer der DNEF, die Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz, die systematisch Gesetze darin überprüft, ob sie denn auch die Angebotsseite in vernünftiger Weise in Balance bringt mit der Nachfrageseite. Also hier ist der Lobbyismus für mehr Angebot durchgehend, weil natürlich das Geschäftsinteresse von Energieverkäufern, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, immer in die Richtung geht, möglichst viel Energie zu verkaufen.
Und für den Abnehmer wahrscheinlich ist die Einsparung, er müsste ja irgendwas ändern im Unternehmen, die Maschine oder was auch immer, die deckt weniger Verbrauch, lohnt sich nicht weiter. Dafür ist dann wieder Energie noch zu billig, kann das sein?
Ich möchte das ungern über den Preis regeln, weil die Preise sind schon kräftige Anreize, besonders im Moment, sondern mehr über den Abbau von Hemmnissen. Und über Anreize und vielleicht auch über neue Institutionen, die vor Ort, wir nennen das One-Stop-Shops, aus einer Hand beraten, wie man zum Beispiel ein Gebäude saniert, energetisch so saniert, dass der Restenergiebedarf dann über Erneuerbare besser und billiger bereitgestellt werden kann. Oder der Unternehmen hilft, kleinen, mittleren Unternehmen, ihre Energiesparpotenziale zu realisieren. Auch mit Finanzhilfen, mit Anreizen, aber auf jeden Fall Informationslücken und Anreizlücken überwindet dadurch, dass jemand ständig den Prozess des Einsparens mitberaten kann.
Gucke ich mal Richtung Monika. Möchtest du was ergänzen zu dem Punkt oder hast du einen Punkt aus deiner Perspektive? Nicht, dass du ja aus dem Gespräch rausrutschst so langsam, dass dein Bier dabei ist.
Ach so, nee, wir waren ja gerade bei der Energieeffizienz. Man könnte es 1:1 auf die Materialeffizienz übertragen. Das gilt ja genauso. Also da sind natürlich auch Preise erstmal ein großer Anreiz für viele Unternehmen, für Einsparungen. Aber das geht ja sehr viel weiter. Also es gibt auch da sehr viele Hemmnisse für Unternehmen, eben diese Einsparpotenziale auch zu heben. Und jetzt komme ich auf diesen Circular Gap Report zurück. Also dort wurde in einer relativ großen, auch global umfassenden Studie berechnet, dass wenn wir eine zirkuläre, also eine Kreislaufwirtschaft wirklich umfassend umsetzen könnten und umsetzen würden, könnte man etwa ein Drittel des BIPs, was jetzt verschleudert wird und verschwendet wird, weil es zum Schluss wieder weggeworfen wird, einsparen und im Grunde genommen diesen Verlust wieder wettmachen. Und ich finde, das ist eine ganz beeindruckende Zahl. Also so ein Drittel, dass wir ein Drittel unseres Wertes, den wir einmal erwirtschaften, im Grunde genommen dann einfach wegwerfen und nicht wieder nutzen, das aber tun könnten, ist schon eine Größenordnung.
Um den Punkt für in Richtung Wettbewerbsfähigkeit noch ein bisschen konkreter zu machen. Durch die deutsche Volkswirtschaft läuft ein Materialverbrauch, der ungefähr im Durchschnitt 45% der Gesamtkosten ausmacht. Ein riesiger Stoffstrom, der ungeheuer teuer ist. Löhne ungefähr 20%. Wenn man jetzt diese 45% durch Einsparoptionen, durch Kreislaufführung, durch leichtere Materialien, durch Rezyklierung und alle Instrumente, die wir ja längst isoliert in einzelnen Paketen haben, aber als Gesamtstrategie durchführen würde, könnte man etwa ein Drittel dieses Gesamtstroms einsparen. Und dass das die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Industrie im Durchschnitt erhöhen würde, ohne Druck auf die Löhne zu machen, immer nur zu sagen, runter mit den Reallöhnen, damit wir wettbewerbsfähig bleiben, ist auch für die soziale Kohärenz ein enorm wichtiger Faktor. Also wir müssen rangehen an eine wirklich ernsthafte Kreislaufwirtschaft, nicht nur stofflich, sondern immer auch mit dem ökonomischen Blick. Stärkt es die Wettbewerbsfähigkeit und wie machen wir das, damit wir beschleunigt den Prozess dieser geringen Rezyklierungsrate nach oben bringen?
Ja, jetzt hatte ich ja auch schon Unternehmer-Podcasts, zum Beispiel Bernhard Merz, Reinhard Schneider von Frosch, hat ja mit Rezyklat tolle Erfolge erreicht, hat aber auch gesagt, wie schwer der Weg war, ne? Nicht nur es in den wirtschaftlichen Kreislauf zu bringen, weil die Abläufe, die so halt typisch überall sind, da ist er ja nur ein Teil an der Ecke. Aber auf der anderen Seite sagt er eben auch, ich erinnere mich an den Satz, ja, es ist gelungen und es geht bei mir im Cent-Bereich, diese Plastikflaschen. Wir reden ja nicht über große Summen im Einzelnen, aber der Weg, die Flasche neu zu kaufen aus Erdöl, ist preiswerter und deswegen wird es getan. Was muss man aus wissenschaftlichen Gründen tun? Und diese Dinge, ich meine, ich habe auch Ideen, aber gern von euch, sozusagen, wie kann man diesen Kreislauf aufbrechen? Ob da mixen Kreislauf, da ist ja ein toller Satz. Aber
da ist ja die Frage, was sind eigentlich so wirklich wichtige Hürden? Also eine Hürde ist natürlich, dass wir immer noch Primärrohstoffe haben, die teilweise subventioniert werden. Also fossile Energieträger, wenn sie stofflich genutzt werden, oder an anderen Stellen werden ja immer noch subventioniert. Das muss ja nicht sein. Also da einfach schon mal Geld einzusparen und sie nicht zu subventionieren, wäre ein allererster Schritt, der Geld wirklich einspart. Das nächste wäre, wir könnten natürlich auch die Primärrohstoffe begrenzen. Also bislang, in Deutschland zumindest, ist es so, dass Bergbauunternehmen selber bestimmen können, wie viel sie abbauen. Also und sagen, okay, das ist der Bedarf, den wir im Markt sehen, so viel bauen wir ab, so viel produzieren wir jetzt. Auch da könnte man von gesellschaftlicher Seite eine Bedarfsprüfung erstmal vorwegschieben und sagen, so viel brauchen wir. Und so viel weniger brauchen wir zukünftig und den Rest wollen wir jetzt wirklich durch Rezyklate ersetzen. Auch das wäre ein gangbarer Weg, der auch von vielen immer wieder gefordert wird. Dann haben wir sehr viele Hürden bei der Verwertung von Abfällen. Also wenn bei uns etwas im Abfallstrom ist, dann kann man einen Abfall nicht so leicht wieder zu einem, ich sag mal, Nutzstrom wieder machen, weil der Abfall erstmal sozusagen schadstoffbelastet oder was auch immer ist. Wir nennen das dann Vereinfachung der Abfallendeeigenschaft. Klingt ein bisschen sperrig, aber es geht einfach darum, dass Abfälle, die eben nicht belastet sind oder nicht irgendwie groß aufbereitet werden müssten oder schwierig oder schädlich sind, dass die einfach wieder auch vereinfacht wieder genutzt werden können. Das ist heute wirklich schwierig für die Unternehmen, die eben Abfälle haben, wenn sie die wieder nutzen wollen. Wissen ganz genau, also teilweise sind Abfälle gar nicht mal so stark, also manchmal sogar weniger stark belastet als Primärrohstoffe. Die haben ja auch manchmal irgendwelche Sachen und das ist aber gar nicht so einfach, also diese Abfallendeeigenschaft von Abfällen tatsächlich in die Praxis umzusetzen.
Ich habe gelernt, hinterfrage genau solche Dinge. Ist es jetzt daran, dass wir irgendwann jemand mal ein schlaues Gesetz geschrieben hat, der sowas verbietet? Das kann man ja auch umschreiben. Oder?
Naja, also ich sag mal, historisch ist es natürlich klar, dass Abfälle erstmal Abfälle sind und man hat so das Gefühl, oh, man weiß nicht genau, was drinnen steckt oder ist das vielleicht, sind da komische Stoffe drin oder sind da Stoffgemische und der Recycler oder weiß ja zum Schluss auch nicht ganz genau, was ist eigentlich in dem Produkt drinnen gewesen. Ja. Wie kriegen wir das jetzt wieder raus? Und manchmal ist es eben schwierig, diese Abfälle auch zu säubern. Manchmal eben nicht. Das heißt, um eine Kreislaufwirtschaft auch umzusetzen, eine vollständige Kreislaufwirtschaft, braucht natürlich ein Recycler die Informationen, was ist in dem Produkt drinnen, wo ist es drinnen, wie könnte man es zurückgewinnen. Produzenten müssten die Produkte natürlich so designen, dass man sie zum Schluss wieder auseinandernehmen kann, Bauteile wieder nutzen kann, die eben immer noch funktionstüchtig sind, reparieren kann oder eben rezyklieren kann, das heißt wiedergewinnen kann. Und das ist heute alles noch sehr, sehr schwierig, weil Informationen, wie gesagt, fehlen, Recycler denn eben einfach auch nicht wissen oder ganz aufwendige Analysen machen müssten, um zu wissen, was da drin ist. Und wir wollen als Konsument natürlich auch, ich sag mal, gesicherte Produkte haben, die nicht eben schadstoffbelastet sind. Das heißt, an der Stelle ist wirklich vieles noch sehr, sehr schwierig. Und es fehlen Regularien, die das vereinfachen. Es fehlen Daten- und Informationsweitergaben, die so etwas vereinfachen würden. Und das sind alles so Bausteine, an denen wir natürlich arbeiten müssen und wo wir auch die Rahmenbedingungen vereinfachen müssen. Substitutionsquoten ist ein Hebel, der oft schon gezogen wird oder manchmal, der kommt jetzt stärker, dass gesagt wird, es müssen auch Rezyklate wieder zurückgeführt werden. Also Altstoffe aus Batterien, die dann wieder irgendwie verwendet werden in Batterien, wo man weiß, die haben auch eine Zusammensetzung, die dort wieder nutzbar ist, dass man solche Rezyklateinsatzquoten eben auch Produkt für Produkt oder stückweise einfach auch gesetzlich verankert.
Ja. Vielleicht kann man drei Stichworte in diese Debatte noch einwerfen. Das erste, Design for Circularity. Also am Anfang, wenn Produkte, Prozesse entwickelt, Design werden, sich immer gleich zu überlegen, wie kann man ihre sogenannte Abfalleigenschaft erstmal in eine Form bringen, dass sie wiederverwertbar wird oder Reparierbarkeit oder wiederverwendbar oder geteilt von mehreren verwendbar. Also am Design entscheidet sich im Grunde schon immer 90% dessen, was nachher am Produktende passiert. Das Zweite ist, was Monika angesprochen hat, wenn man einen digitalen Produktpass hätte, der die Information dessen, der das Design entschieden hat, weitergibt an die nächsten Stufen, was ist denn Inhaltsstoff dieses Produkts oder dieses Materials, dann hätten wir einen enormen Quantensprung nach vorne gemacht, wenn jeder, der nachher mit dem Material oder dem Produkt zu tun hat, genau informiert ist, wie kann man das zerlegen, wie kann man es wiederverwenden oder auch reparieren. Und das Dritte, und das ist vielleicht das Entscheidendste, wir brauchen viel mehr Kooperation, horizontal und vertikal zwischen Unternehmen. Auch weltweit über die Frage, wie wir kritische Rohstoffe behandeln und wie wir das konfliktfrei machen. Aber vor allen Dingen auch zwischen Unternehmen, weil derjenige, der nachher sammelt, muss wissen, erstens, was wird gesammelt, wer sammelt und wie kommt es zurück zu dem, der es dann wieder verwertet. Also ich hatte einen wunderbaren Eindruck, wie das passiert von Continental, die Reifen rezyklieren und eine Kette aufgebaut haben von kooperierenden Unternehmen, die dafür gebraucht werden, mindestens 6 oder 7, die aber jetzt eng somit zusammenarbeiten, dass der Erste, der das Produkt entwickelt, genau weiß, nachher am Ende des Lebenszyklus dieses Reifens kann das Produkt wieder aufgearbeitet werden, weil man kennt die Inhaltsstoffe und man weiß auch, wer es macht und wer es gesammelt hat. Also diese Art von Kooperation ist, glaube ich, wichtig, um die Hemmnisse abzubauen, von denen Monika gesprochen hat.
Ja. Finde ich ein cooles Beispiel. Würdet ihr aus eurer Sicht sagen, das kann man irgendwie von der Seitenlinie unterstützen, mit Anreizen, politischen oder gesellschaftlichen? Also ich bin ja sozialisiert die ersten 20 Jahre in einem Land, wo Mangelware herrsche. Also habe ich alles aufgeschraubt, was kaputt gegangen ist. Ich dachte, ob ich davon Ahnung hatte, nee, das ging ja schon noch aufzuschrauben. Heute kann man ja viele Dinge schon nicht mehr aufschreiben. Und Produktdesign, habt ihr gerade gesagt. Da geht es ja schon mal los. Die kann ja auch keiner mehr reparieren, schweige denn auseinandernehmen mit der Stadt. Ja. Aber die Frage war ja echt eine andere. Rahmenbedingungen. Ja.
Also man kann es natürlich flankieren und man kann es natürlich unterstützen. Also was du gerade angesprochen hast, ist etwas verdübelt, verschraubt oder verklebt. Also verkleben ist natürlich häufig sehr einfach, aber schwierig dann, wenn man es wieder nutzen will oder wenn man es reparieren will. Und da kann man natürlich, ich sag mal, viel mehr Rahmenbedingungen schaffen, um Reparierbarkeit, um Austauschbarkeit von Einzelteilen, also so eben zu erleichtern. Ja. Das wird auch forciert, also jetzt durch die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie sollen solche Prozesse auch forciert und unterstützt werden. Und ich hoffe, dass man da sehr mutig wird in der Umsetzung. Und auch große Schritte vorangeht. Also auch die EU ist hinterher. Also das Recht auf Reparatur wird zunehmend für Produkte festgeschrieben, ist auch meines Erachtens wichtig. Da stehen ja dann auch Haftungsfragen dahinter oder eben die Möglichkeit, dass Bauteile vorgehalten werden. Ich sag mal, in Deutschland war ja lange Zeit Miele das Paradebeispiel, dass man Dichtungsringe oder so auch 10 Jahre später noch austauschen konnte. Das spart ja immer für ein Produkt, also gerade wenn man eine größere Anschaffung macht. Und solche guten Beispiele sollten schon auch sehr viel stärker Schule machen, meines Erachtens, ja. Und das kann die Politik auf jeden Fall gut flankieren.
Sehr gut. Sehr gut. Wir machen übrigens keine Werbung hier, keine Produktwerbung, sondern das ist einfach sozusagen schöne Passprojektes, Beispiele, die lobt erwähnt sein sollen. Nö, ganz entspannt, da ist er ganz gut. Habe ich ja selbst gemacht. So, mein Kontext ist ein bisschen verloren, macht aber nichts. Wir sind aber gerade bei Politik gewesen. Fehlanreize ist so ein Thema, glaube ich, auch nochmal zum Thema Ressourcen und Energieverbrauch. Gibt es Punkte, wo ihr sagt, da sollten wir mal schleunigst ran, wenn wir schon so Aufträge verteilen an Dritte?
Also was ich ja gerne noch mal anregen würde, wenn ich auf den Materialverbrauch gucke, wir haben eigentlich das politische Ziel, dass wir die Flächenneuversiegelung, also das Ausweisen von neuen Siedlungsflächen, dass wir das runterfahren wollen und auch stoppen wollen. Da gehen ganz, ganz viele große Mengen an Rohstoffen, Primärrohstoffen rein, weil ja Straßen dann gebaut werden müssen, Gebäude gebaut werden müssen. Also dieses politische Ziel wirklich ernst zu nehmen, möglicherweise auch bald mal ein Moratorium für neue Siedlungen umzusetzen und eben also den Flächenverbrauch zu stoppen, das wäre schon eine sehr große, ein sehr großes Anliegen. Und für den Ressourcenschutz wirklich fundamental wichtig.
Da finde ich einen guten Punkt. Ich habe da so gerade so Neubauobjekte in Berlin vor Augen, wo ich mir denke, wer baut solche riesige vom Bütteln, gehen denen ja alles zu.
Eine Riese wäre schöner gewesen an der Ecke und preiswerter vor allen Dingen. Aber gut, ist ein anderes Thema.
Ja, aber lass mich den Punkt gerade nochmal, weil wir bei Gebäude oder bei Verkehr vielleicht auch noch 2, 3 Dinge nachschieben sollten. Also man kann Gebäude so entwickeln, dass neue Gebäude, dass 70% wiederverwendet werden können. Standardtechnik. Es gibt Beispiele, die das machen. Es gibt Architekten, die das machen. Fakt ist, bei bisherigen Gebäuden werden 5% wiederverwertet. Also in der Architektenausbildung über die Rezyklierung sehr langlebiger Produkte wie Gebäude unbedingt informieren und sich Rahmenbedingungen überlegen, damit derjenige, der Gebäude baut, von Anfang an mitdenkt, das Gebäude muss irgendwann mal rezykliert oder wiederverwendet oder umgebaut, umgenutzt werden. Im Verkehr, glaube ich, haben wir den größten Fehlanreiz, wenn man das Verbrennerverbot jetzt wirklich wieder in Frage stellt. Also einen größeren Fehlanreiz für die Gesamtflotte der europäischen Automobilität kann man sich schwer vorstellen. Warum? Weil E-Mobilität, da gibt es ja auch keinen Streit mehr darüber, Stand der Technik und Stand der zukünftigen Automobilität ist. Aber auch da will ich nochmal sehr deutlich machen, die Szenarien, die wir zu nachhaltigem Verkehr kennen, sagen sehr eindeutig, mit der Flotte, wie wir sie jetzt haben, oder noch mit wachsender Flotte, ein nachhaltiges Verkehrssystem aufzubauen, ist völlig unmöglich. Von der Materialseite, von der Infrastrukturseite, aber auch von den vielen Nebenwirkungen, die wir haben in der Stadtentwicklung. Das heißt, etwa eine Halbierung der Automobilität ist leider notwendig. Und das geht eben nur mit sozialer Akzeptanz, wenn gleichzeitig Mobilitätsalternativen für jedermann gerecht bezahlbar entwickelt werden. Also das betont nochmal sehr deutlich, vieles ist systemisch und lässt sich nicht an einer mit einem Hebel jetzt weniger Autos, dann wird das Problem schon gelöst. Nein, wir müssen gleichzeitig natürlich die Alternativen entwickeln, damit die Menschen mit dabei bleiben und auch mitgenommen werden bei nachhaltigerer und gerechter Mobilität.
Das sind ja mal sehr extreme Beispiele, ne? Wenn man so sagt, wenn du sagst, so Gebäudeplanung zwischen 5% und 70% sind, ja, war ein kleiner Unterschied. So ein ganz vorsichtiger, so das mit der Flotte war mir auch nicht so bewusst, mit gestehen. Ne? Man hat diskutiert ja immer sehr stark vom Diesel zum Elektro. Aber dass die Flotte sich halbieren muss und eigentlich wächst sie ja kaum weiter. Jeder möchte, jeder das zweite Auto geführt hätte schon, bis auf die 20%, die gar keins haben, erstaunlicherweise. Aber andere haben das zweite Auto. Okay, also sind ja schon mal spannende Hebel, wo auch jeder selber sich engagieren kann. Jetzt ist nicht jeder finanziell so gut ausgestattet. Der stellt sich gar nicht die Frage, ob er sein altes, 20 Jahre altes Auto in ein Elektroauto switcht. Ne? So, also sind wir dabei, bei den sozialen Flankierungen oder guten öffentlichen Angebote. Und das ist ein wichtiger Punkt in der wissenschaftlichen Studie und im Buch. Gebt da mal ein paar Punkte dazu, Anregungen, Impulse, weil das ist ja das, was auch die Frage, die sich viele stellen. Wir drei überhaupt nicht meiner Luxussituation, ne? Das sind andere nicht.
Naja, ein Punkt, was wir im Buch auch immer wieder herausgearbeitet haben, ist natürlich, dass in die Commons, also in die Gemeinschaftsgüter investiert werden muss. Also zurzeit haben wir einen Trend, dass Reiche sich einen Swimmingpool in den Garten stellen, ne, oder bauen lassen. Und die öffentlichen Schwimmbäder werden geschlossen. Und eigentlich, also da, wo das Geld hinfließen sollte, ist natürlich in die öffentlichen Schwimmbäder, dass alle Menschen, alle Kinder irgendwie lernen zu schwimmen und alle sich in irgendeiner Form dann, wenn es heiß wird, mal abkühlen können oder ihren Spaß haben können, was auch immer. So ein Schwimmbäder sind natürlich ein Beispiel, aber es gibt da natürlich ganz viele andere Allgemeingüter, in die jetzt erstmal investiert werden könnte und auch sollte, damit sie eben allen zugutekommen.
Ja. Also das wirft ja die Frage auf, macht es überhaupt Sinn, jetzt mit dir über zwei Wänden einer Systemveränderung zu sprechen? Und das Problem ist in der Tat, immer gleich mitzudenken, wenn wir jetzt Ressourcen- und Energiewende tatsächlich ernst nehmen. Was bedeutet das für die Frage der Finanzierung? Was bedeutet das für die Frage der sozialen Kohärenz? Und was bedeutet das auch für den Industriestandort Deutschland? Also immer wieder systemisch rückzufragen, verstärken die Effekte sich gegenseitig, was wir in Earth for All ja bei der gleichzeitigen Umsetzung von 6 Ressourcenwänden rechnerisch bestätigt haben, oder gibt es auch kontraproduktive Nebeneffekte? Ich will da einmal kurz, weil du es angesprochen hast, auf die Verteilungsfrage eingehen. Das ist keine Neiddebatte, sondern es ist eine Frage, wie ich finde, der gesellschaftlichen Überlebensfähigkeit. Es ist völlig unmöglich auf Dauer, dass die Spaltung zwischen Reich und Arm weltweit, aber auch in diesem Land so weitergeht wie bisher. Nicht nur wegen der Verursachung größerer Schäden durch Reiche, sondern wegen der fehlenden Verantwortung von Reichen, sich an der Transformation zu beteiligen. Wir brauchen unbedingt ein Finanzierungskonzept, wo diejenigen, die ihre Produktivvermögen, aber auch ihr privates Vermögen mit gesellschaftlichen Voraussetzungen geschaffen haben, auch dazu beitragen, dass die unabdingbare Transformation zur Kreislaufwirtschaft und auch zur Defossilisierung, heißt eben Klimaneutralität 2045 in Deutschland, dazu ihren Beitrag leisten. Wenn man sich den Finanzierungsaufwand anguckt, ist schade, dass ich diese eine Folie hier nicht hochhalten kann. Ich will sie mal kurz beschreiben. Wir brauchen nach einer sehr robusten Abschätzung bis 2030 ungefähr 780 Milliarden an unstrittigen öffentlichen Finanzierungsaufwand. Da ist die Verteidigung mit drin. Nach meinem Geschmack weniger als bisher immer wieder propagiert wird. Aber da ist auch der Klimaschutz, Ausbildung, Armutsüberwindung, vieles andere drin. 780 Milliarden innerhalb von 5 Jahren bedeutet, es geht überhaupt kein Weg daran vorbei. Erstens, die umweltschädlichen Subventionen, 57 Milliarden im Jahr abzubauen, so schnell wie möglich. Zweitens, die Schuldenbremse da zu ändern, wo es um die Vermeidung sinnvoller, notwendiger ökologischer Investitionen geht. Und drittens, tatsächlich Überreiche so zu besteuern, dass wir sie in die Verantwortung nehmen, von der sie ja auch profitieren gesellschaftlich zur Finanzierung dieses riesigen öffentlichen Aufwands. Diese 3 Quellen müssen angepackt werden, damit das, was wir hier propagieren, Ressourcenwende und die Energiewende tatsächlich machbar wird.
Ja. Ich kenne ja die Folie, ich habe das Glück. Kann man die irgendwo abrufen bei euch?
Ich kann sie dir schicken.
Ja, schickt mir mal, dann gebe ich zumindest auf Social Media.
Wer mir folgt, wird sie dann definitiv sehen, weil ich denke, die ist nochmal sehr aussagekräftig, was man vielleicht so im Gespräch gar nicht so richtig rüberbringen kann. Aber ich glaube, die Zahlen waren letztendlich sehr gut rauszuhören. So, ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken, weil ich hätte mal gerne lange Applaus, aber wir werden definitiv überziehen sich gerade. Ich würde gerne nämlich den Punkt, einen Punkt nehmen, über den wir da gar nicht gesprochen haben, auch wenn das jetzt so ein bisschen Hapercut ist. Dezentralität. Große Diskussion, ne? Wir diskutieren ja eigentlich
ich weiß nicht, diskutieren wir gerade bei der Energiewende die Zentralität?
Maßlos unterschätzt. Die Notwendigkeit und auch der Status, den wir erreicht haben. Wir haben ungefähr, ich würde schätzen, 11.000 Energiegenossenschaften. Also wo Energie revergesellschaftet worden ist in gesellschaftlicher Verantwortung. Wir haben schätzungsweise mindestens 1,5 Millionen Prosumer, also kleine Unternehmen, Haushalte, die aus Photovoltaik Strom erzeugen, einspeisen ins Netz, wenn sie ihn selber nicht brauchen, aber aus dem Netz auch noch beziehen. Das heißt, im Grunde hat die Dezentralität durch technische Optionen, also Photovoltaik, aber teilweise auch Wind, teilweise auch kleine Wasserkraft oder Biogas, enorm zugenommen. Und sie ist absolut zentral. Das sieht man an den Widerständen, die es in allen Ländern gibt, gegen Flächenversiegelung, entweder durch Wind oder durch Photovoltaik, für die soziale Akzeptanz. In Dänemark war man klug genug, von Anfang an zu sagen, die Kommunen müssen beteiligt werden. Und wenn der Opa mit seinem Enkel am Windrad vorbeiläuft und sagt, schau mal, da dreht sich mein Geld, da habe ich nämlich investiert in eine Windkraftanlage, dann weiß der kleine Enkel sofort, man darf nicht gegen Windkraft sein, sondern das ist eine vernünftige Form, eine vernünftige Alternative zu riskanter Kohle, Öl oder Atomenergie. Also Akzeptanz durch Dezentralität, aber wir brauchen auch eine neue Balance zu nachhaltigerer Zentralität. Also es wird viele Elektrolyseure geben, es wird Windkraftparks geben, auch auf der offenen See. Die sind nicht klein und die beeinträchtigen die Landwirtschaft, das Landesbild, das Bild der Landschaft. Ja. Aber sie sind notwendig. Also es geht um eine neue Balance mit sehr viel stärkerem Bottom-up-Aufbau für die soziale Akzeptanz durch Dezentralität.
Ja, sag mal so, alles, was Wind und Sonne uns bringt, macht uns unabhängig von anderen Despoten. Das sehen wir.
Absolut.
Ja. Wir reden über Unabhängigkeit, über Resilienz. An der Ecke, ja, wir können darüber wahrscheinlich nicht 100%, somit aus heutiger Sicht abdecken, aber im Grunde genommen schon mal einen großen Weg gehen. Ja, an der Ecke, aber ist ein Wurm nicht von jedem so gewollt, habe ich den Eindruck, weil es so ein paar Geschäftsmodelle gehört. An der Stelle. Sollst du noch sagen?
Nee, aber vielleicht kann Monika, weil ich den Gedanken spanne, das ist jetzt ein bisschen spontan auf sie zu formuliert. Ich glaube, für die Ressourcenfrage ist das Zurücknehmen der Kontrolle über den Ressourceninput enorm wichtig. Also wir haben ja hier dieses Circular Valley in Wuppertal. Und wenn ich Circular Valley richtig verstehe, wird örtliche Wertschöpfung geschaffen, indem man Ressourcen vermeidet und indem vermieden wird, dass permanent Geld nach außen abfließt für Ressourcen, Energie oder Materialeinkauf, und vor Ort kreiert werden neue Geschäftsfelder, neue Produkte, neue Prozesse. Oder würdest du dem widersprechen?
Nee, gar nicht. Also ich sag mal, in der Kreislaufwirtschaft wird schon auch über, ich sag mal, regionale Stoffströme diskutiert. Also ja, da nennt man es nicht dezentral, sondern regionale Stoffströme. Und natürlich spart alles, was regional im Kreislauf geführt werden kann, erstmal Transportkosten, Lagerhaltungskosten etc. pp. Und auch irgendwie die ganzen Vorhaltungen, die man eben für Lagerhaltung, Transport und so weiter machen muss. Ja. Das ist erstmal sinnvoll und wird auch da forciert, aber es gibt ein paar Punkte, die man schon auch berücksichtigen muss. Also gerade wenn man bestimmte Rohstoffe, die halt eher in kleinen Mengen verbaut sind, wenn man die zurückbauen will, dann sind das natürlich sehr spezifische Technologien, die man braucht. Mhm. Und damit sich die rentieren, müssen einfach auch große Mengen zustande kommen. Ja. Und das heißt, je nachdem, was man eben im Kreis führen will, hat man unterschiedliche, ich sag mal, Einzugsgebiete. Mhm. Ne? Also bestimmte Batterien, die werden, da gibt es ein oder zwei Standorte in Europa, die sich lohnen werden, weil der Einzugsraum einfach so groß ist, damit ja, man irgendwie die Mengen zustande, also zusammenbekommt. Das heißt, diese Regionalität von Stoffflüssen und Stoffkreisläufen muss man immer so ein Stück weit spezifisch für unterschiedliche Stoffe und unterschiedliche Produkte denken. Manches geht sehr, sehr gut, dass man es innerhalb eines Wellis, eines Tals sozusagen im Kreis führen kann. Und bei anderen Sachen braucht man aber Einzugsgebiete wie eben, ich sag mal, mehrere Länder innerhalb von Europa oder sogar europaweit. Und es muss sich ja tragen. Also, ne, das ist ja, ja auch klar. Also, ja, auch eine zirkuläre Wirtschaft muss sich in irgendeiner Form auch ökonomisch tragen.
Wer führt denn solche Diskussionen?
Also wir führen sie schon immer wieder auch. Wir gucken natürlich auch, rechnen auch durch, wo kommen, können Stoffströme herkommen. Und wir sehen, also wir selber rechnen auch, welche Stoffströme brauchen wir, wenn sich die Energiewende, wenn wir die so umsetzen oder anders umsetzen oder wenn wir bestimmte Substitutionsquoten einführen oder beispielsweise jetzt Häuser nicht bauen, sondern verstärkt sanieren. So, ne? Das sind schon auch Rechnungen, die wir anstellen. Mhm. Und davon ausgehend kann man dann natürlich fragen, okay, wie viele Rezyklatanlagen für diese oder jene Produkte bräuchte man dann, damit man beispielsweise auch unabhängig wird.
Ja.
Wir haben ja jetzt auch ein Critical Raw Materials Act von der Europäischen Kommission. Da gibt es 17 strategische Rohstoffe, 34 kritische Rohstoffe. Die strategischen Rohstoffe sollen zu 25%, also der Bedarf an strategischen Rohstoffen soll zukünftig zu 25% aus Rezyklaten bereitgestellt werden innerhalb von Europa. Das heißt nicht in jedem Land, aber da stellen sich natürlich dann auch eben die Fragen, welche Einzugsgebiete braucht man, welche Altstoffströme braucht man, welche Schrottmengen braucht man, damit man das eben auch bedienen und ja, den heimischen Markt entsprechend auch versorgen kann.
Jetzt frage ich mal ganz einfach, ne? Jetzt, wenn man dieses Wissen aus eurer Sicht erforscht hat, jetzt sage ich so, das wird dafür eine Seite nicht schmecken, weil deren Geschäftsmodell berührt ist und sagt, das ändert sich oder mein Geschäftsmodell bricht weg, ne? Weil ich dafür verantwortlich war, Dinge durch die Welt zu transportieren oder was auch immer. Aber es eröffnet ja auch neue Geschäftsmodelle. Ich gucke es als Unternehmer. Ne? Also, das heißt also, man könnte ja gucken, ob man sich die Studie nimmt und neue Modelle entwickelt. Passiert sowas? Ich frage jetzt mal so ganz banal. Oder gibt es diesen Austausch zwischen Wirtschaft, die sich da begründet, und eurem Wissen?
Ja, es könnte mehr sein. Ich würde es mal so rumformulieren. Ja, natürlich gibt es
gefragt.
Ja, ja, also natürlich gibt es auch Austausch. Natürlich gibt es eine Reihe von Technologieentwicklungen, die wir auch mit begleiten und wo wir dann auch eben gucken, ist das ökologisch wirklich vorteilhaft oder ist das nicht so vorteilhaft? Natürlich beraten wir auch, welche Technologien weiterentwickelt werden könnten, also vordringlich sind. Natürlich hätte man gerne alles, aber es geht nicht immer sofort alles. So, das gibt es schon. Also wo wenig Austausch ist, meines Erachtens, ist zwischen Bergbauunternehmen auf der einen Seite, die eben Primärrohstoffe schürfen, und auf der anderen Seite Recycler, die eben die Alternative zur Verfügung stellen. Also da würde ich mir mehr Austausch und mehr Umschwenken tatsächlich auch wünschen.
Ja. Du wirfst ja eine Großfrage auf, Enrico, ohne sie anzusprechen. Wie viel Wachstum brauchen wir? In welchen Branchen und wo muss zurückgeschrumpft werden, damit wir tatsächlich ja klimaneutral und möglichst kreislaufwirtschaftlich arbeiten und leben können? Ja. Die Frage wird auf ganz vielen Ebenen sehr unterschiedlich diskutiert. Wir haben dieses Stichwort Just Transition, das heißt, die Europäische Union achtet sehr stark darauf, da wo die Energiewende stattfindet, dass Kompensation entsteht, neue Unternehmen, neue Jobs, da wo zum Beispiel Kohlebergbau abgebaut werden muss. Das gleiche Problem haben wir in der Lausitz, das haben wir aber auch im Rheinland, wo man gemeinsam darüber nachgedacht hat, zum Beispiel in der Kohlekommission, welche Alternativen gibt es denn vor Ort? Und insofern ist diese Debatte, um es nochmal ganz groß anzusprechen, von Degrowth aus meiner Sicht völlig deplatziert, weil es geht immer um ja, Ultra-Growth von grüner, neuer, erneuerbarer Technologie, die rasch wachsen muss, vor allem im globalen Süden, aber auch hier. Aber auch gleichzeitig um das Zurückschrumpfen, also Degrowth von fossilen oder riskanten Energieträgern oder anderen Stoffen, die wir eigentlich in Kreislauf nicht führen können oder nicht führen wollen. Also von daher ist Kooperation, jetzt kommt wieder das Stichwort, was du angesprochen hast, unbedingt notwendig, aber auch immer Unterstützung von Regionen, wo dieser unabdingbare Strukturwandel tatsächlich zu sozialen Härten oder zu Problemen bei Unternehmen führt, dass der Staat mit einer nachhaltigen Industriepolitik tatsächlich Förderkonzepte aufbaut für Diversifizierung der Geschäftsfelder, möglichst frühzeitig, damit antizipiert wird, welche Folgen es geben könnte, um die zu vermeiden.
Und wir haben den einen oder anderen Wandel der Vergangenheit ja gehabt, wenn man sieht, die Abkehr von Kohle. Ne? Also ich meine, da ist sicher nicht alles perfekt gewesen, aber man kann ja auch daraus lernen, was man bei zukünftigen Veränderungen auch noch besser macht. Jetzt ist uns die Zeit so ein bisschen davon gerannt. Ich wusste es immer so an der Ecke. Für diejenigen, die dann rein und sagen, wann kommen denn die anderen Wänden? Es gibt weitere Deep Dives. Ich darf weiterhin ins Robert-Institut Gespräche führen. Das nächste über die Ungleichheitswende oder die Armutswende sein in Deep Dive. So, aber schon noch eine Frage an euch zum Abschluss. Wenn ihr in einem Satz zusammenschreiben würdet, also was der Kern eines guten Weges für Deutschland bei Energie- und Ressourcenwende im Sinne von Earth for All wäre, was wäre der Satz, Monika? Was wäre dein Satz?
Ja. Nee, es geht um Maß halten, damit alle genug bekommen.
Ah, sehr schön, da war auf den Punkt gebracht.
Es geht um Leben, konsumieren, produzieren, nicht auf Kosten von Nach-, Mit- und Umwelt. Das ist Nachhaltigkeit. Und das in allen Schritten und bei allen Investitionsplanungen und bei allen Konsumentscheidungen.
Dankeschön, Peter. So, auch wenn wir fortgeschwind sind, machen wir natürlich die 5x5. Monika hat die noch nicht. Peter durfte schon mal. So, deswegen werden wir immer logischerweise Ladies First machen. Monika, also die 5x5, liebe Monika, einmal den Sack so kurz ergänzen oder eine Frage ist dann auch noch dran. Aber die Frage ist wichtig, die dürft ihr euch selber stellen. Also, die 5x5 mit Dr. Monika Dietrich und Professor Dr. Peter Hennecke. Ich stehe für
Achtung der Natur.
Bohren dicke Bretter. Oh,
schön. Nachhaltigkeit heißt für mich
Ausgleich im Rahmen der natürlichen Grenzen.
Wie ich bereits gesagt habe, nicht auf Kosten anderer leben. Weder den globalen Süden noch zukünftige Generationen.
Bezüglich Nachhaltigkeit wirklich niemals.
Fliegen.
Müssen wir ab und zu, weil wir mit Japan gut zusammenarbeiten, aber ein SUV oder eine Fahrt mit einem Kreuzfahrtschiff kommt mir nicht in die Tüte.
Das sind übrigens die beliebtesten zwei Antworten, wo ich das sage.
So, ich habe keine Statistik geführt, aber ich habe sie alle im Kopf. So, folgende Frage, wir haben eine Menge Fragen besprochen, da an der Stelle schon mal besten Dank an euch beide, aber folgende Frage hast du uns noch nicht gestellt, Enrico, sind viele, weiß ich, aber ihr dürft euch jetzt selbst eine Frage stellen und die auch ganz selbst beantworten.
Ich fange an. Gut, also wird die Menschheit es schaffen, ein gutes Leben für alle zu gewährleisten und zu schaffen? Meine Antwort ist, sie hat die Chance. Sie könnte, wenn sie heute kluge Schritte geht.
Also bei so viel Optimismus will ich nicht zurückstehen. Es ist doch so, dass erstens meine Lebenszeit begrenzt ist. Um Pessimist zu sein, macht es keinen Sinn. Und zweitens hilft es niemand, resigniert an die Arbeit ranzugehen. Also packen wir es an. Es gibt viele Beispiele, dass es möglich ist. Und tun wir jeder an seinem Platz, in seiner Rolle, das Bestmögliche, um voranzukommen zu einem besseren Leben innerhalb planetarer Grenzen.
Packen wir es einfach an. Schönes Statement. Dankeschön, liebe Monika. Danke, lieber Peter. Das war leider schon wieder 5 nach 12, weil ich hätte noch eine Menge Fragen mehr gehabt. Mit einem Deep Dive in die Energie- und Ressourcenwende von Earth for All Deutschland. Herzlichen Dank an euch beide für das tolle Gespräch, für die Spontanität. Wir haben nämlich das eine oder andere so eingeflochten, was gerade aktuell bei euch auf die Tische gekommen ist. Der Umbau wird deswegen nicht leichter und schon gar nicht, wenn man ihn vertagt. Aber er ist machbar, ich glaube. Das ist so willkommen und da waren schon sehr, sehr große Zahlen in Bewegung drin. Für mich bleibt heute besonders hängen, die große Transformation wird noch machbarer, wenn wir die Zusammenhänge ernst nehmen und die Lösung so denken, dass sie ökologisch wirksam und sozial tragfähig sein. Dafür gibt es nochmal einen eigenen Deep Dive. Danke fürs Zuhören, fürs Mitdenken und fürs Dranbleiben, liebe Hörerinnen und Hörer. 5 nach 12 bleibt genau dafür da, für gute Gespräche, klare Einordnung und den Mut, Zukunft nicht nur zu beschreiben, sondern sie zu gestalten. Von der Ambition zur Wirkung, Wirkung, was wirkt, das war die neueste Folge 5 nach 12.